Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Schönen guten Tag und einmal mehr mit einer Folge, die die Berichterstattung um den Krieg Israel-Hamas zum Thema hat, der aus dem menschenverachtenden Angriff der Hamas auf Israel entstanden ist. Und es geht eigentlich nicht nur um die Kriegsberichterstattung, sondern auch um die Berichterstattung über die Proteste, die es bei uns gibt. Deutschlandfunkhörerin Jana Borchers ist uns zugeschaltet aus Istanbul. Frau Borchers, Sie haben uns geschrieben, dass Sie sich ärgern, dass das Leiden der palästinensischen Bevölkerung in den Medien, vielleicht auch im Deutschlandfunk, zu wenig gesehen wird. Habe ich das jetzt hier richtig zusammengefasst?
Genau, das würde ich sagen, das haben Sie richtig zusammengefasst. Das ist mein Eindruck jetzt die letzten Wochen gewesen in Bezug auf die Berichterstattung über den Krieg in Gaza generell, aber jetzt auch nochmal ganz spezifisch in Bezug auf die Proteste, dass da meine Wahrnehmung sehr stark ist, dass es im Prinzip wenig um die Forderungen geht, wenig um die Inhalte, die auf den Demos formuliert werden, wo es eben auch um das Leiden der Menschen in Gaza, in Palästina geht. Und es sehr oft mit diesem Blick, der schon vermutet, dass da eventuell Hamas-Nähe besteht, dass der Terrorverharmlosung betrieben wird. Und dass der Beitrag, den ich jetzt zuletzt auch gehört hatte, der für mich sehr in diese Richtung auch wieder gespielt hat, als gefragt wurde, ob nicht der Begriff pro-palästinensisch als solcher schon ein Hamas-Narrativ sein könnte.
Aber sind diese Proteste tatsächlich pro-palästinensisch? Unser Hörer Manfred Konsten sieht das kritisch. Er ist Sprachwissenschaftler an der Uni Jena und fragt sich, gehen deutsche Medien damit nicht einem Narrativ der Hamas auf den Leim, wenn sie solche Demos pro-palästinensisch nennen?
Was für mich ein sehr, sehr extremes Beispiel dafür war, dass ich den Eindruck habe, dass allein das Aussprechen, wo es noch gar nicht um konkrete Inhalte geht, für PalästinenserInnen, für das, was den Menschen gerade in Gaza und Palästina passiert, dass das schon unter dem Verdacht steht, ja, irgendwie Terror zu sein und dass es keinen Konsens darüber gibt, dass man sich einfach auch für diese Menschen positionieren kann, an einem Punkt, wo über konkrete Inhalte noch gar nicht gesprochen wird. Und das ist mir in ganz vielen Punkten in dieser Berichterstattung jetzt, also auch über Proteste an Unis, aufgefallen.
Sie sprechen auch von der Enthumanisierung. Was meinen Sie konkret damit?
Also damit meine ich, dass es jetzt in dem Bezug darum ging, um diesen Begriff pro-palästinensisch, der für mich erstmal einfach nur ausdrückt, dass es sich für palästinensisches Leben, für palästinensische Menschen ausgesprochen wird. Und in dem Moment, wo dieser Begriff als solcher schon problematisiert wird oder wo gesagt wird, ja, das müssen wir vorsichtig sein, ob wir diesen Begriff irgendwie verwenden können, dass schon allein diese Bezeichnung, und in dem Beitrag war das so, dass noch gar nicht geschaut wurde, was sind das eigentlich für Demonstrationen, was fordern die konkret, dass schon allein dieser Begriff irgendwie einen Affront darzustellen scheint, dass da schon die Gefahr gesehen wird, dass damit etwas unterstützt wird, was man nicht vertritt. Und in diesem Begriff spiegelt sich ja erstmal nur das Eintreten für palästinensisches Leben. Und ich finde, wenn dieser Begriff als solcher schon problematisiert wird, dann stellt das für mich in diesem Kontext eine Entmenschlichung, Enthumanisierung dar, weil ich da den Eindruck habe, es ist nicht möglich, sich für palästinensisches Leben auszusprechen, ohne sich im gleichen Atemzug rechtfertigen zu müssen, ohne unter einem Verdacht stehen zu müssen, eigentlich was ganz anderes fordern zu wollen. Deswegen finde ich das in dem Zusammenhang ja entmenschlichend.
Das Stichwort von der Enthumanisierung bzw. Dehumanisierung palästinensischen Leidens habe ich vor knapp 3 Wochen auch auf der internationalen Verlegerkonferenz in Kopenhagen gehört. Mehrfach gehört von Journalisten und Publizisten aus der arabischen, aus der muslimischen Welt, aber auch von Medienmenschen überhaupt aus dem sogenannten globalen Süden. Und wenn sich dort jemand besonders gut auskennt, soweit man das in der Breite überhaupt tun kann, dann ist das Charlotte Wiedemann, mehrfach preisgekrönt für ihre sensiblen Hintergrundreportagen und Bücher, die versuchen, deutschen Lesern die Welt etwas näher zu bringen. Frau Wiedemann, ist das so, dass westliche Medien oder sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie drückt man das aus, Medien der ersten Welt zu wenig auf das Leiden der Palästinenser schauen?
Also es gibt ja generell einen unterschiedlichen Umgang mit dem Sterben von Menschen, je nachdem, zu welchem sogenannten Kulturkreis sie gehören oder wie wir von hier aus auf diese Länder oder die politischen Systeme blicken. Und ich glaube, wenn man über die Entmenschlichung jetzt speziell der Palästinenserinnen spricht, ist es ja eigentlich etwas, was in der gewissen Weise eingebaut ist in der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern unter Besatzung. Denn wir haben in allen bisherigen Konflikten haben wir eine sehr deutliche Asymmetrie, was die Toten angeht. Also zum Beispiel in dem Gazakrieg von 2014 war es bereits so, es gab dann 73 getötete Israelis und 2100 getötete Palästinenser. Also es ist eine Ratio von 1 zu 30. Und jetzt hat es diese Ratio noch überstiegen. Also es scheint so zu sein, dass generell in diesem ganzen sogenannten Konflikt, ist auch ein schlechtes Wort dafür, in den letzten Jahrzehnten so ist, dass eben palästinensisches Leben weniger wert ist als das jüdisch-israelische Leben. Das muss man leider so sagen, dass die Fakten der letzten Jahrzehnte lassen eigentlich keinen anderen Schluss zu. Und ich glaube, letztendlich müssen wir in diesem Rahmen auch das sehen, was gegenwärtig passiert. Und wenn ich das noch ergänzen darf, für mich ist es auch eine Frage der Anschaulichkeit. Also ob wir menschlich oder entmenschlichend über Geschehnisse berichten, das hat ja etwas damit zu tun, wie welche Farbe wir reinlegen, wie ob wir das anschaulich machen. Und der sogenannte Gazastreifen wird zum Beispiel von seiner Größe her ständig überschätzt. Ich habe jetzt selber, um eine Kolumne zu schreiben über die getöteten Kinder von Gaza, mal danach gesucht und der Vergleichsmaßstab ist eben etwa Köln. Köln ist noch, das Stadtgebiet von Köln ist mit 400 Quadratkilometern noch etwas größer als das von Gaza. Berlin zum Beispiel ist doppelt so groß wie der sogenannte Gazastreifen. Und dort haben wir dann 1 Million Kinder und Jugendliche, fast die Hälfte der Bevölkerung. Und wir haben 335.000 Kinder unter 5 Jahren. Stellen wir uns vor, in Köln würden seit 8 Monaten 1 Million Kinder und Jugendliche hin und her getrieben. Das ist was ganz anderes als diese relativ sterile Berichterstattung, die es über den sogenannten Gazastreifen gibt.
Das heißt, Sie würden dann unterstützen, dass, sagen wir mal, Menschen aus der arabischen Welt zu Recht monieren, dass die westliche Berichterstattung das Leiden nicht richtig sieht, nicht richtig einordnet?
Also offen gestanden, was jetzt Menschen aus der arabischen Welt monieren, ist mir in einer gewissen Weise egal, weil ich rede über das, also was ich ja selber moniere. Ich war vor kurzem auch in der Westbank, ich habe früher lange Journalismus unterrichtet. Also ich muss eigentlich gar nicht jetzt irgendwo anders hingucken, um zu sehen, oh, hups, bei uns stimmt irgendwie da etwas nicht, sondern ich sehe das selber. Ich sehe das selber.
Marco Bertolaso, der Nachrichtenchef des Deutschlandfunks, sitzt mir hier gegenüber und ist so ein bisschen unruhig geworden schon und möchte sich gerne äußern.
Ja, natürlich ist das, ich fange vielleicht mal, also erstmal Frau Borchers, vielen Dank für den Input, den Sie geben. Das ist ein ganz wichtiges Thema und es rührt tief hier auch an unser Handwerk und auch an unsere Verantwortung. Und ich würde gerne anknüpfen an dem letzten Gedanken von Ihnen, Frau Wiedemann. Sie haben ja mehr oder weniger, so habe ich Sie verstanden, gesagt, das ist mir jetzt egal, was die anderen denken, ich muss erstmal selber meiner Verantwortung gerecht werden. Und das ist ja was sich eben dann doch Redaktionen Tag für Tag auch selbst überlegen, wenn sie in den Spiegel schauen wollen. Ne? Zunächst mal, glaube ich, ist es so, das haben auch wiederum Sie, Frau Wiedemann, angedeutet, es gibt diese Nähe, Ferne und auch Erste Welt, andere Weltregionen, Thematik bei den sogenannten Nachrichtenfaktoren. Das führt eben dazu, dass auch für mich unverständlicherweise für das Fernsehen ein Hurricane an der Westküste der USA mit 4 Verletzten immer noch wichtiger ist als vielleicht irgendwas, was in Südasien passiert, wo Hunderte von Menschen sterben. Das geht gar nicht. Auch wenn man einschränkend sagen muss, dass natürlich auch Menschen in Sri Lanka oder in Nairobi sich vielleicht für Dinge, die in Europa passieren, auch entsprechend weniger interessieren. Das hat also was Menschliches auch. Aber wenn wir über solche Dinge berichten, dann müssen wir die Proportionen doch mehr oder weniger wahren. Also da sind wir auch wahrscheinlich alle einer Meinung. Was jetzt die palästinensischen Menschen angeht, um die es ja im Kern bei uns jetzt hier gehen soll, würde ich nicht so einfach sagen, das ist die westliche Welt, weil ich, wenn ich mir das anschaue in Frankreich oder in anderen Ländern, die gar nicht so weit weg sind von uns, eine ganz andere Medienwirklichkeit erfahre. Das heißt, wenn man jetzt in den letzten 4 Wochen, sagen wir mal, in Italien, in Spanien oder in Frankreich Medien konsumiert hätte, würde man auch ganz anderen Eindruck, Bilder, Kommentare, Meinungen, ganz anderes Stimmungsklima zu dieser Situation bekommen als in Deutschland. Und da glaube ich eben, dass das, was die Frau Borchers angesprochen hat, was Besonderes ist, was mit der deutschen Gesellschaft zusammenhängt. In all den Jahren, die ich meinen Beruf jetzt mache, habe ich zu nichts so viele Reaktionen als Nachrichtenmensch bekommen, wie dem pauschal gesagt, trifft hier nicht ganz, ein Nahostkonflikt im Thema. Ich habe kein Thema so polarisiert erlebt, kein Thema so erlebt, dass mehr oder weniger in Freund-Feind-Kategorien nur argumentiert wurde. Und in vielen anderen Themen erleben wir das jetzt auch, angetrieben durch die sozialen Medien. Aber meine These ist, dass es für Israel, Palästina dessen gar nicht bedurft hat. Das war angelegt in Dingen, die eben mit der deutschen Vergangenheit zu tun haben. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Die Sache ist sehr kompliziert. Als Nachrichtenmensch bin ich möglicherweise nicht derjenige, der für die politische Beurteilung der Region da ist. Aber Frau Wiedemann, ich glaube auch arabische Staaten, ich spitze das jetzt mal zu, haben einen zynischen Umgang in Teilen mit dem Leid der Palästinenser. Da gibt es viel Rhetorik, aber vielleicht manchmal dann auch nicht wirkliche politische Unterstützung. Man hat manchmal eben als Bürger und Beobachter den Eindruck, dass da ein furchtbares Leiden da ist, ein Status quo, an dessen Veränderung dann aber kaum jemand auch in der arabischen Welt interessiert ist.
Genau deshalb wollte ich mich jetzt auch nicht auf irgendeine Art von diffuse oder anonyme Kritik aus arabischen Gesellschaften beziehen, weil da eben der Unterschied auch zwischen unabhängigen, eher zivilgesellschaftlichen nahen Medien und eben regierungsnahen Medien auch sehr unterschiedlich ist. Aber abgesehen davon, dass wir natürlich sehr starke deutsch-spezifische Dinge in dieser ganzen Frage haben, gibt es noch etwas anderes, was oft übersehen wird, nämlich dass es eine fast 100-prozentige Blockade gegenüber internationalen JournalistInnen gibt, was den Gaza-Krieg betrifft. Also ich glaube, es gibt keinen Krieg der jüngeren Moderne, wo sozusagen alle ausländischen Journalisten komplett ausgeschlossen waren. Es haben sich ja etwa 4000 Reporter, Reporterinnen verschiedenster Länder sind nach Israel gekommen, haben sich akkreditiert, um über diesen Krieg zu berichten, durften aber nicht in den Gazastreifen rein. Das ist ein Verbot durch die Armee, ist dann bestätigt worden durch das oberste israelische Gericht.
Und interessanterweise tut die Politik gar nichts dafür, dass das vielleicht doch passieren könnte. Also es gibt keinerlei Druck, oder?
Eben, das hat mich eigentlich auch sehr erstaunt, denn ich muss sagen, ich habe das lange auch irgendwie übersehen, dass es tatsächlich eine komplette offizielle Blockade ist, bis auf ganz, ganz wenige, die mal sogenannten Embedded-Touren, also quasi mit der israelischen Armee da ein bisschen herumgeführt wurden. Und ich bin auch sehr erstaunt, dass es nicht mehr Proteste, jetzt sage ich schon mal, westlicher Regierungen gibt, also der Regierungen, die noch eigentlich Israel am nächsten stehen. Und von daher liegt eigentlich die ganze Last der Berichterstattung, also das, was wir überhaupt wissen, auf den palästinensischen Medienbeschäftigten, Journalisten, Fotografen, Bloggern und so weiter. Von denen gab es zu Beginn des Krieges, glaube ich, etwa 1000. Und 90 wurden getötet, zum Teil auch mindestens 3 wurden auch gezielt getötet. Das sind jetzt Erkenntnisse des amerikanischen Committees to Protect Journalists, die immer alles in Krisengebieten sehr aufmerksam verfolgen. Es gab eben sogar Szenen, wo palästinensische Journalisten, es waren da in der Regel, glaube ich, Männer, die quasi live auf Sendung waren, Fernsehleute. Und dann, während sie live auf Sendung waren, haben sie erfahren, dass gerade ihre Frau und ihre Kinder irgendwie getötet worden sind. Und es gab andere, die ihre Angehörigen beerdigt haben, sich dann gleich wieder ihre Schutzweste und ihren Helm angezogen haben und irgendwie weitergemacht haben. Also das ist natürlich zum Teil auch ein Umgang mit Traumatisierung umzugehen, denke ich. Also einfach zu versuchen, etwas Sinnvolles zu tun, um den eigenen Schmerz zu bekämpfen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es da zum Teil auch ein anderes Berufsverständnis gibt irgendwie als bei uns. Also wenn ich sehe, mit welcher Leidenschaft hier bei uns manche, Entschuldigung, wenn das polemisch ist, irgendwie nach Tweets und Likes und so weiter irgendwie jagen und dass dort Leute vor laufender Kamera erfahren, dass ihre Familie umgebracht wird und machen trotzdem weiter. Das ist, glaube ich, nicht nur ein unterschiedliches Berufsverständnis, sondern das ist auch ein anderes menschliches in der Welt sein. Also es ist eine ganz andere Ernsthaftigkeit dessen, wie man dort im Leben steht.
Frau Wiedemann, wer könnte Ihnen da widersprechen? Ich denke aber, um jetzt die Forderung von Frau Borchers, aber eigentlich auch ihre wieder mit reinzuholen, selbst wenn im Gazastreifen, den sie ja selber in seinen Ausmaßen als der Stadt Köln, die ja nicht die größte Stadt der Welt ist, beschrieben haben, selbst wenn dort keine deutschen, französischen, US-amerikanischen Journalisten im Augenblick sich frei bewegen können, wobei man eben auch, und auch unser Medium oder die ARD und andere, haben natürlich auch Sicherheitsverpflichtungen gegenüber, das muss man auch sagen. Das ist ein Aspekt, der sicherlich nicht alles entscheidet, aber der mit reinspielt. Aber selbst wenn das so ist, Frau Wiedemann, so haben wir doch, und das ist eben ein Vorteil der modernen Medienwelt, soziale Medien, Bilder, es gibt viel Bildmaterial, auf das zum Beispiel das französische Fernsehen oder das spanische zurückgreift, aber in Deutschland wird das eben nicht gemacht. So, und die Frage, die bleibt dann immer noch, warum das so ist. Und ich würde das eben schon auch auf ja, nationale gesellschaftliche Unterschiede zurückführen.
Aber was bringt denn deutsche Medien, wir sind ja auch ein deutsches Medium, dazu jetzt diesen Vergleich, den uns Frau Wiedemann jetzt erzählt hat, ne? Gazastreifen ungefähr Größe Köln, auch immer mal wieder ins Gespräch zu bringen, darüber auch zu reden. Denn ich meine, wir haben uns ja angewöhnt, zum Beispiel diesen Krieg immer auch wieder darauf zurückzuführen, auf den schrecklichen Angriff am 7. Oktober. Das ist ja quasi ne, unsere Rhetorik. Wir sagen das immer mit dazu, um auch beiden Seiten gerecht zu werden, ne, den Angriff der Hamas auf israelisches Staatsgebiet. Warum machen wir nicht auch diese Vergleiche vielleicht häufiger?
Ich glaube nicht, dass das in zumindest hier im Deutschlandfunk, in seinen Nachrichten, aber auch in den vielfältigen anderen Berichterstattungsformen, die wir haben, dass das da zu kurz kommt. Ich habe schon eine ganze Menge Sendungen gehört, und zwar nicht erst seit in den letzten Wochen, wo der Gazastreifen als ein, wenn nicht das größte Freiluftgefängnis beschrieben wurde. Und wir haben auch, bleiben wir mal beim aktuellen Beispiel, die Ermittlungen des Chefermittlers Kahn, der eben den Haftbefehl beantragt hat in beide Richtungen. Das ist in Deutschland eine Position, die für viel Aufsehen gesorgt hat und auch die Bundesregierung vor eine schwierige Situation gestellt hat. Aber da haben wir natürlich ganz klar in Berichterstattung bis hin zu den Kommentaren das so gemacht, wie das aus meiner Sicht auch gemacht werden muss. Also da glaube ich nicht, dass das Defizit bei uns da so groß ist. Wir haben natürlich in Deutschland auch eine Reihe von Tendenzmedien, und ohne das jetzt an dieser Stelle zu bewerten, ist ja bekannt, dass Deutschlands größter Verlag, der Axel Springer Verlag, und das ist auch sein gutes Recht nach unserer Medienkultur und nach den Gesetzen hier in dem Land, dass die eben ganz klare journalistische Regeln verfolgen, zu denen eben eine, also wie soll ich sagen, das Existenzrecht Israels war schon Raison des Springer Verlags, bevor Angela Merkel das in die deutsche Politik eingeführt hat.
Frau Borchers, Sie möchte ich gerne wieder mit reinholen. Wie beurteilen Sie gerade die Diskussion? Wie kommt es Ihnen vor?
Also gibt es mehrere Punkte, die mir zu einfallen würden. Also jetzt gerade auch zu der Berichterstattung und welche Seiten werden irgendwie abgebildet. Also da ist schon mein Eindruck, dass da nach wie vor ganz viele Aspekte einfach in der Berichterstattung nicht vorkommen oder am Rande vorkommen. Also wenn wir jetzt bei den Protesten bleiben, die es jetzt an deutschen Hochschulen beispielsweise gibt, dass sich eigentlich in der Regel keine wirkliche Auseinandersetzung sehe mit den inhaltlichen Forderungen, die da gestellt werden, also wo irgendwie nochmal wirklich darauf eingegangen wird oder vielleicht auch mal mit Demonstrierenden gesprochen wird, wo Forderungen irgendwie wiedergegeben werden können. Also was sind die Vorwürfe, die gemacht werden an die israelische Regierung auch? Was ist das, was sie beklagen, gegen was sie demonstrieren? Sondern es wird schon in allererster Linie vor diesem Hintergrund auch gefragt, gibt es da irgendwie Hamas-Nähe auf diesen Demos? Dann wird erwartet von Demonstrierenden, dass sie sich zuerst davon distanzieren. Dann wird auch schon mit dem Anspruch reingegangen, danach zu suchen, ob es auf diesen Demos Distanzierung gegeben hat oder nicht. Also ich finde, das ist schon ein ganz bestimmtes Vorzeichen, mit denen auch an diese Demos rangegangen wird oder ja, worunter dieser ganze Konflikt betrachtet wird, dass es schon eine sehr starke Verlagerung darauf gibt, zu prüfen, inwiefern sind Proteste antisemitisch. Teilweise wird dann auch das gar nicht, ist mein Eindruck, im Detail sich angeschaut, sondern ich habe jetzt auch viele Berichte gehört, wo dann es einfach hieß, ja, es gab auch antisemitische Ausrufe oder es gab eben auch antisemitische Parolen und dann wurde aber überhaupt nicht mehr darauf eingegangen, wie die eigentlich aussehen, so in dem Kontext. Und da ist mein Eindruck, dass allein dieses sich Gehör verschaffen oder diese palästinensische Seite oder die Forderungen, die da gestellt werden, abzubilden, dass es da schon ganz, ganz viel Anstrengung braucht, um die überhaupt in den Vordergrund zu bringen, weil erstmal eine Reaktion erfolgen muss auf den Vorwurf, damit beispielsweise eigentlich was ganz anderes zu bezwecken. Und vielleicht auch noch zu dem Punkt von eben, der jetzt auch ein paar Mal gemacht wurde, dass in Deutschland diese Debatte anders geführt wird oder dass das irgendwie einen anderen Hintergrund hat, als wenn man sich das im Ausland beispielsweise anschaut, die Berichterstattung. Also ich finde, da wird auch dann in vielen Teilen klar, dass es ganz viel, wenn auch über diesen Krieg gesprochen wird, ganz oft nicht um das geht, was wirklich tatsächlich passiert, sondern vielleicht auch dann einfach stärker um deutsche Befindlichkeiten. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch eben in diesem jetzt großen Begriff Antisemitismus, dass da auch ganz viel Projektion stattfindet, auch von deutscher Seite, in Bezug auf deutsche Politik, die dann vielleicht aber auch so wiedergegeben wird, also wo es auch so eine Abwehrhaltung gibt, was die deutsche Geschichte angeht, die dann versucht wird, auf andere Kontexte dort zu übertragen oder eben jetzt im palästinensischen Volk zu sehen und dann als deutsche PolitikerInnen beispielsweise beurteilen zu können, wo Antisemitismus vorzufinden ist. Und eben auch, ich finde, eine starke Instrumentalisierung dieses Begriffes, um beispielsweise auch gegen Demos vorzugehen oder vielleicht auch gegen bestimmte Proteste, bestimmte Ausdrucksformen vorzugehen, gegen die vorgegangen wurde aus bestimmten Communities, migrantischen Communities, linke Demonstrationen, wo dieser Begriff jetzt auch als Vorwand dient oder ein sehr schweres Stichwort ist. Und ich habe das einfach das Gefühl, dass da vieles auch dann in der Berichterstattung darüber nicht im Detail aufgearbeitet wird, sondern vieles auch einfach wiedergegeben wird, ohne sich vielleicht genauer anzuschauen, wo das auch genau herkommt.
Führt das bei jemandem wie Ihnen, Frau Borchers, dann vielleicht auch schon zu einer gewissen Medienverdrossenheit, dass Sie sagen, das, was da eigentlich Anliegen von Studierenden ist, wird gar nicht wirklich ernst genommen?
Also ich muss schon sagen, dass es sich teilweise die Berichterstattung auch geändert hat, dass es jetzt auch Aspekte gibt, die stärker zum Vorschein kommen. Also ich finde auch jetzt allein diese Gesprächsrunde, dass da jetzt irgendwie nochmal drüber reflektiert wird, ist vielleicht auch so eine Wandlung in der Debatte. Aber ich hatte schon lange, auch jetzt die letzten Monate, den Eindruck, dass ich ja auch skeptischer war, Berichterstattung zu dem Thema jetzt beispielsweise auch in öffentlich-rechtlichen Medien mehr anzuhören, weil ich schon den Eindruck hatte, dass es da einfach eine sehr, sehr starke Tendenz gibt, bestimmte Aspekte, die einfach nicht thematisiert werden, die nicht aufgedeckt werden, also auch vieles, was es vielleicht an Geschichte noch zu verstehen gibt zu Palästina, zu Israel, die vielleicht auch notwendig ist, um das, was gerade passiert, besser verstehen zu können, dass es keine Rolle spielt und dass es mir da einfach an wirklich einer tiefen inhaltlichen Auseinandersetzung teilweise gefehlt hat und sich dann auf einzelne Schlagworte fokussiert wurde, die vielleicht dann teilweise auch in bestimmten politischen Lagern dazu dienen, bestimmte Interessen durchzusetzen, was jetzt auch aktuelle Versuche gibt, Abschiebungsregelungen zu verschärfen, wo das vielleicht auch einzelne Themen dann da gut reinpassen, wo ich aber schon sagen würde, dass Medien da eine andere Aufgabe in ihrer Berichterstattung haben und die ich einfach lange Zeit gar nicht gesehen habe und da schon das Gefühl hatte, dass ich da auch kritischer, skeptischer geworden bin, was Berichterstattung in bestimmten Medien zu dem Thema angeht, ja.
Frau Miedemann, wie haben Sie die Berichterstattung bislang wahrgenommen über die Proteste?
Also mir ist aufgefallen, dass, weil ich in der Tat auch selber ziemlich viel ausländische Berichterstattung irgendwie konsumiere, mir ist aufgefallen, dass eigentlich bereits die Berichterstattung über die Protestcamps in den USA in Deutschland negativer war, wenn man das mal so zusammenfassen will, als in den USA selbst. Wobei man ja sagen muss, dass die Protestbewegung dort ist natürlich viel, viel größer als jene, die dann in Deutschland entstanden ist, hat von daher natürlich auch schon eine größere Vielfalt und ist auch sehr viel von jüdischen Protagonisten und Protagonistinnen mitgeprägt. Aber dennoch war die Berichterstattung in Deutschland eigentlich sehr negativ. Und es hat in einer gewissen Weise vorgezeichnet, wie man dann auf die in Deutschland entstehenden Protestcamps an den Universitäten geblickt hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es natürlich auch schon längst vor dem 7. Oktober gab es gerade auch in Berlin ein ziemlich repressives Klima gegenüber Palästinensern, Palästinenserinnen, die ihre Anliegen auf die Straße bringen wollten. Und von daher hat es eigentlich eine gewisse Kontinuität gegeben, indem, dass man diese Dinge als doch weitgehend illegitim angesehen hat. Illegitim oder auch tatsächlich dann illegal. Das ist so, da geht, glaube ich, vieles sowohl in der Medienberichterstattung wie auch in dem Handeln und Sprechen von Politikerinnen und von Behörden, geht auf eine nicht ganz zulässige Weise ineinander über. Denn wir haben ja auf der anderen Seite immer wieder, ist es so, dass Gerichte dann Dinge doch zurechtrücken. Da hat es ja auch verschiedene Urteile gegeben, die so dann die Frage, welche Slogans auf Demonstrationen erlaubt sind und welche nicht, irgendwie weiter ausgelegt haben, als es vorher die jeweiligen Behörden getan haben. Also ich glaube, das ist, wenn man das summarisch vielleicht sagen will, in einer gewissen Weise einer grundsätzlichen Fairness gegenüber der Protestbewegung doch gemangelt hat. Was ja nicht heißt, dass es nicht auch dort verurteilenswerte Phänomene irgendwie gibt, die sehe ich ganz klar. Aber im Grundsatz, denke ich, hat es daran gemangelt, zunächst mal diesen Protest auch als sozusagen ethisch legitim anzusehen.
Also die Frau Borchers hat aus meiner Sicht gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den Hinweis darauf, dass die Berichterstattung über Dinge in der Welt immer sehr von der nationalen oder regionalen Perspektive geprägt sind und sogar manchmal auch, wie soll ich sagen, eine Selbsttherapie sind. Man merkt es vielleicht gar nicht, aber man handelt da Dinge mit sich selbst aus. Und darüber berichten Palästinenserinnen und Palästinenser sehr häufig in Deutschland. Und das haben wir ja schon angedeutet, dafür gibt es viele Gründe. Ne? Was jetzt die Demos angeht oder Protestaktionen, fallen mir zwei Sachen dazu ein. Das eine ist, dass es auch Themenkonjunkturen gibt. Man hat ja am Anfang gesehen, gab es eine große weltweite Solidarität mit Israel. Und da war relativ klar, dass je gravierender die Folgen dieses Angriffs auf Gaza, auf den Gazastreifen waren, dass denn das nach und nach sich auch verändert. Und ich kann mir beispielsweise vorstellen, das sind nun mal die eisernen, kaum zu verändernden Regeln, die auch was mit menschlicher Psyche, mit Aufmerksamkeit und mit vielen anderen Dingen zu tun haben, dass auch die Proteste in Deutschland, wenn sie dann die Semesterferien überstehen, auch nochmal anders gesehen werden. Aber grundsätzlich für unsere große, oder nicht große, aber für die ganze Redaktion des Deutschlandfunks, wir bestehen ja hier aus einzelnen Teilredaktionen, kommen aber immer einmal am Tag morgens um 9.30 Uhr zu so einer Videokonferenz zusammen. Und da wird das sehr heftig und strittig diskutiert. Ich kann Ihnen aber versichern, Frau Borchers, dass, und so habe ich Ihren Appell auch verstanden, dass für uns das Vertreten und das Verteidigen der Meinungsfreiheit doch was sehr Wichtiges ist. In dieser Woche gab es eine Situation im Bundestag, wo die Bundestagspräsidentin, die Frau Baas von der SPD, die nun wirklich nicht viel Liebe, glaube ich, hat für die AfD, den Minister Pistorius gerügt hat, weil er sich herablassend oder nicht angemessen über einen Beitrag von einem AfD-Kollegen geäußert hat. Und ich glaube, das täte uns allen auch ganz gut. Ich muss ja nicht alles gut finden, was der eine oder die andere sagt, bei einer Demo vielleicht, aber es muss doch mein Interesse sein, dass die Menschen ihre Position frei äußern können. Und das, glaube ich, ist jetzt in unserem aufgewühlten politischen Umfeld auch deshalb nicht nur richtig, sondern auch klug, weil man so gewissen Verschwörungserzählungen und Aufheizungen von Themen einfach auch ein bisschen vorbeugen kann.
Du sprichst gerade die aufgewühlte Atmosphäre in unserem Land an und nicht nur in unserem Land. Ich frage mich ja dann schon immer wieder, auch in den letzten Wochen, nicht nur bei diesem Thema, ob Medien nicht doch die Aufgabe haben, obwohl wir uns ja irgendwie ein anderes Selbstverständnis gegeben haben, Brücken zu schlagen. Also nicht immer sofort zu beurteilen, ne, das ist jetzt so, das ist schwarz, das ist weiß, oder vielleicht auch nicht mal diese Kategorien zu schaffen. Bin ich da naiv?
Nee, würde ich nicht sagen. Also man, der öffentliche rechtliche Rundfunk ist jetzt kein evangelischer Kirchentag. Ne? Wir haben jetzt nicht einen Auftrag von oben und irgendwas anderes. Aber Menschen zusammenzubringen, das war eigentlich früher ganz klar, dass das Aufgabe von Medien ist. Und ich denke, dass das so, wie unsere Gesellschaften jetzt verfasst sind, das hat ja in den in krisenhaft sich vorfindenden westlichen Demokratien allenthalben viele Gründe. Das ist natürlich eine immer wichtiger werdende Aufgabe. Und du hast recht, noch nicht alle haben diese Aufgabe gesehen. Aber zum Beispiel beim Thema, über das wir jetzt reden, hat ja auch der Deutschlandfunk in relativ schnell mit Podcast-Sendungen reagiert, wo eben Menschen in Ruhe zusammengesprochen haben und wo eben nicht das Ziel war, im Stil von hart, aber fair Leute aufeinander zu, also kein Wrestling, sondern Suche nach Brücken. Das, glaube ich, wird immer wichtiger. Und das ist ja auch ein Vorbild für die gesellschaftliche Kommunikation.
Frau Borchers, was würden Sie sich denn als junger Mensch, politisch interessiert und engagiert, von Medien mehr wünschen? Vielleicht auch in diesem Zusammenhang Gaza, aber eben auch vielleicht allgemein.
Ich glaube, ein Riesenproblem ist gerade, dass über bestimmte Themen und Aspekte, die jetzt damit zusammenhängen, noch überhaupt nicht angefangen wurde zu sprechen. Also jetzt auch vielleicht im Anschluss an den letzten Beitrag. Also ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie Proteste haben oder Meinungsbeiträge, wo jetzt beispielsweise davon gesprochen wird, dass ein Ende, stoppt den Genozid als Forderung erhoben wird, dann glaube ich, reicht es an dem Punkt nicht mehr, einfach zu sagen, das ist jetzt irgendwie eine unliebsame Meinung, die wir aushalten müssen und das gehört jetzt zum demokratischen Diskurs dazu, dass wir das irgendwie aushalten müssen, dass diese Meinung da getätigt hat, sondern vielleicht auch wirklich mal inhaltlich sich anzuschauen, was ist das, woher kommt diese Forderung eigentlich und können wir beispielsweise jetzt in diesem Zusammenhang von Genozid sprechen und was gibt es da für Anhaltspunkte für, was gibt es von Menschenrechtsorganisationen für Anhaltspunkte dafür und da gibt es ja ganz, ganz viele und ich habe das Gefühl, ein Problem ist gerade, dass sich auch nicht getraut wird, diese Fragen zu stellen oder dass das gleich abgewiesen wird oder erstmal das problematisiert wird als schwieriges Statement. Und wir kommen gar nicht an den Punkt, wo wir irgendwie inhaltlich wirklich darüber sprechen können. Und ich glaube, das ist auch was, was mir eben fehlt als Perspektive, die ich jetzt beschreiben würde, als palästinensische Perspektive darstellen. Also nicht irgendwie nur sagen, okay, da sind jetzt irgendwelche Positionen und müssen wir die verbieten oder müssen wir die ertragen? So. Und das kommt alles immer noch aus einer gleichen Richtung, die das alles versucht von sich zu weisen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, die noch überhaupt nicht wirklich thematisiert worden sind in der deutschen Berichterstattung. Und ich glaube, das wäre etwas, was ich gerade sehr, sehr wichtig finde an diesem Punkt.
Also keine Sprechverbote, Frau Wiedemann?
Also ich denke nicht, dass es regelrechte Sprechverbote gibt. Das würde ich schon deshalb nicht sagen, weil ich mich ja zu diesen Themen irgendwie andauernd äußere.
Also würden Sie auch dafür plädieren, Frau Wiedemann, dass man, ja, das Sprechverbote, das ist dann schon wieder, es kommt oft auf so einer ganz gewissen Ecke, die wir ja auch nicht immer haben möchten, ne, dieses Postulat. Also Frau Wiedemann, meinen Sie auch, sind Sie auch der Meinung von Frau Borchers?
Ich denke, Frau Borchers hat recht damit, dass es zum Teil wirklich auf eine Frage von Tolerieren von Meinungen reduziert wird, obwohl es ja nun sehr gewichtige Fragen sind. Ich meine, mit der gleichen Haltung würden wir ja nicht im ukrainisch-russischen Krieg irgendwie hantieren wollen, sondern da ist schon immer klar, dass man versucht auch herauszufinden, was ist es denn und wie sprechen wir dann angemessen über das, was ist. Und nicht, dass man sagt, na ja, da gibt es jetzt ein paar Leute, die reden da radikaler und dann hat jetzt der Kollege Bertolaso dann eben den netten Vergleich so mit der AfD gezogen. Also das war vielleicht ein bisschen unbewusst, aber irgendwo ist es vielleicht auch ein bisschen typisch, dass man dann, wenn ich dafür plädiere, etwas mehr Fairness walten zu lassen gegenüber den Protestcamps, dass man dann sagt, naja, dann so ähnlich so wie mit der AfD. Also das finde ich, glaube ich, ist irgendwie eine falsche Richtung.
Ich glaube, Sie bringen da zu viel Bewertung rein. Wir müssen jetzt nicht mit Habermas und all dem anfangen, aber ich glaube, wir werden zu allen Themen verschiedene, auch immer gut begründete Meinungen und Ansichten finden. Und das charakterisiert ja auch die moderne Welt mit der großen Diskussion, an der sich so viele auch digital beteiligen können. Und ich kann Ihnen sagen, dass noch jede Forderung, die sich an eine Redaktion wie die unsere wendet, unterfüttert wird mit der Aufforderung, sagt doch mal objektiv, berichtet doch mal darüber. Weil eben jeder von uns sich das Recht nimmt, das es vielleicht auch hat, Objektivität selber zu definieren zu einem gewissen Teil. Und von daher finde ich die Forderung, wie soll ich sagen, allgemeine gleiche Regeln für den Straßenverkehr einzuführen und dass niemand bevorzugt wird und dass alle so, das ist, glaube ich, das Beste, was wir schaffen können. Vielleicht werden Sie mir sagen, Sie beide vielleicht auch, dass ich da nicht ambitioniert genug bin, aber zumindest ist das mein Eindruck.
Ich fühle mich jetzt etwas missverstanden, denn ich habe nicht von objektiv gesprochen, sondern ich habe verglichen, mit welcher Ernsthaftigkeit man eben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine untersucht und auch mit Fragen auch dort von Genozid.
Ja, Sie hatten meinen Vergleich mit Frau Baas, die dafür gesorgt hat, dass auch ein gewählter AfD-Politiker frei reden kann, auch wenn sie seine Meinung nicht teilt, wie auch immer. Das war ja mein Vergleich. Und so würde ich erwarten, dass auch die jüdische Allgemeine Frau Borchers Freunde in Frankfurt und Freundinnen, wenn sie da an der Uni demonstrieren, dass sie sie auch zu Wort kommen lassen und vielleicht auch mal ein Interview mit ihnen führen. Ich finde, mein Vergleich war gar nicht so schlecht, Frau Wiedemann.
Ja, deshalb haben sie ihn ja auch benutzt wahrscheinlich.
Genau, so wie sie ihr Argument ja auch, weil es ihnen ganz gut gefällt, ne?
Ich glaube, was mich daran stört, jetzt auch irgendwie in der Diskussion, ist es jetzt ein AfD-Vergleich, ist es keiner, dass ich das Gefühl habe, dass sich die Debatte gerade an diesem Punkt erschöpft und dass es eben, ja, also sehr stark um dieses Meinungen tolerieren, akzeptieren irgendwie geht und darüber hinaus mir einfach ganz viel Diskussion fehlt.
Das heißt, Sie sagen, Toleranz ist eigentlich zu wenig.
Ja, also oder überhaupt, dass diese Debatte in Richtung Toleranz geführt wird, finde ich, ist ja auch schon sehr bezeichnend. Also diese Fragen gibt es in Bezug auf vielleicht Gegendemos, pro-israelische Demos gibt es die nicht. Also da wird diese Frage, muss man das irgendwie aushalten? Sind da vielleicht auch problematische Positionen? Werden da vielleicht auch Regierungspositionen der israelischen Regierung wiedergegeben, die irgendwie problematisch sind oder die das Töten von Zivilistinnen, was ja einfach faktisch gerade passiert, gutheißen? Diese Frage wird da ja gar nicht gestellt. Und deswegen finde ich, ist es schon eine Schieflage, überhaupt jetzt zu sagen, ja, wir gucken uns jetzt an, irgendwie, wir brauchen einen demokratischen Diskurs und welche Meinungen, die haben irgendwie Raum. Aber man muss sich vielleicht auch mal anschauen, wo wird dieses, welche Meinung müssen wir akzeptieren, müssen wir aushalten, überhaupt gestellt? Und ich finde, da gibt es auch allein schon an diesem Ungleichgewicht, das einfach gerade stattfindet, zeigt sich ja schon, was für eine vielleicht Grundausrichtung, Haltung, an der die dieses Thema rangegangen wird. Und das finde ich, allein jetzt dieser Vergleich, die gezogen wird, auch wenn jetzt gesagt wird, das ist jetzt irgendwie nur ein zufälliger Vergleich und das kann sich auf AfD und auf andere Parteien genauso beziehen, ist trotzdem schon sehr bezeichnend dafür, wie die verschiedenen Parteien, wenn ich das jetzt mal so nennen kann, in diesem Krieg auch begutachtet werden und mit welchen Vorannahmen sie untersucht werden.
Ich hoffe, dass ich Sie verstanden habe und würde in dem Sinne nochmal erwidern, Sie werden doch auch in den Medien hören oder vielleicht fällt es Ihnen nicht ausreichend genug auf, dass zum Beispiel über die von Frau Wiedemann angesprochenen groß gut organisierte Kommunikationsarbeit israelischer Botschaften weltweit berichtet wird, dass über die Debatte über die sich zunehmend entwickelten und strittigen Antisemitismusdefinitionen weltweit berichtet wird, kritisch berichtet wird, im Deutschlandfunk kommentiert wird und so weiter. Ich glaube schon, dass diese Beiträge, Diskussionsbeiträge, die Sie fordern, dass es die gibt, vielleicht gibt es die aus Ihrer Sicht zu wenig, aber zu sagen, sie gäbe es nicht, wäre aus meiner Sicht falsch. Und es gibt eben nach wie vor ein paar Dinge, die muss die Politik machen, dafür sind die Medien nicht zuständig. Zum Beispiel wird die Frage nach Genozid, da kann man jetzt mit der Duden-Redaktion drüber streiten, aber ich finde es besser, wenn das jetzt das Gericht in aller Ruhe klärt. Dann gucken wir uns das Urteil an, dann muss das ernst genommen werden, dann wird das auch die Bundesregierung ernst nehmen müssen, je nachdem, wie es ausfällt und so weiter. Rechtsprechung entwickelt sich auch. Und das ist nur ein Beispiel davon. Und die deutsche Politik gegenüber Israel, gegenüber den Palästinensern zu bestimmen, da können Medien in Kommentaren Forderungen zu erheben. Sie sind verpflichtet, durch eine möglichst gute Berichterstattung Bürgerinnen und Bürger in den Stand zu versetzen, von der Politik das einzufordern. Aber die Legitimation, diese Entscheidungen zu fällen, hat der Bundestag und nicht der Deutschlandfunk.
Das finde ich auch ein bisschen sich zu einfach gemacht, in dem Zusammenhang zu sagen, wir warten da auf die Entscheidung von Gerichten ab und bis dahin fällt das überhaupt nicht in den eigenen Aufgabenbereich, das irgendwie zu thematisieren oder das zu erklären oder zu sehen, was es an...
Aber das tun wir doch.
Ja, aber das war jetzt gerade Ihre Aussage, dass das eine Entscheidung von Gerichten ist, darüber zu sprechen. Ich sage ja nicht, dass die Medien entscheiden müssen, ob jetzt der Begriff oder ob es jetzt sich jetzt um einen Genozid handelt oder nicht, aber ich habe jetzt auch schon öfters eben diese Formulierung gehört, dass gesagt wird, das ist eine Entscheidung von Gerichten. Es ist irgendwie anmaßend, jetzt überhaupt diesen Begriff zu verwenden, solange da kein Gericht drüber entschieden hat. Und ich finde, sich anzuschauen, was es ja eben auch an Berichten gibt, was es von Organisationen, was es bisher auch die Begründung von Gerichten gibt, das journalistisch aufzuarbeiten, das ist ja möglich, bevor es dann eine abschließende Gerichtsentscheidung gibt. Und ich meine, dieser Begriff wird ja auch anderweitig sonst in der Berichterstattung verwendet. Also wenn beispielsweise eben auf einer Demo oder wie es jetzt auch auf der Berlinale der Fall war, dieser Begriff Genozid verwendet wird, und gesagt wird, stopp den Genozid und dann heißt es im Nachgang irgendwie Antisemitismus-Eklat, weil dieser Begriff gefallen ist, dann braucht es meiner Meinung nach auch eine Einordnung, warum dieser Begriff jetzt angemessen ist oder nicht angemessen, und weil in die eine Richtung wird darüber geredet, dass er irgendwie problematisch ist, dann muss man irgendwie auch begründen, warum das der Fall ist, und dann muss man halt in der Tiefe irgendwie auch darauf eingehen, was für Anschuldigungen es gibt und was für Indizien es dafür gibt, und es reicht eben nicht auf eine Entscheidung von Gerichten zu warten.
Das war nach Redaktionsschluss heute mit unserer Hörerin Jana Borchers und den Journalisten Charlotte Wiedemann und Marco Bertolaso. Letzterer ist auch Nachrichtenchef des Deutschlandfunks. Und wenn Sie auch einmal hier mit uns diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Es verabschiedet sich Brigitte Beetz.